Talk mit Thees.
Ich war zu vielem bereit, auch an meine Grenzen zu gehen. Wenn ich eins gelernt habe in Hollywood, Geschichten sind sehr, sehr wichtig. Ob sie wahr sind, ist völlig wurscht. Ich hatte keine Stimme mehr und es ging 3 Stunden. Ich habe das bestimmt 32 Mal gemacht. Ich wünsche jedem solche Eltern, die einfach merken, wo sind die Interessen des Kindes und nicht irgendwie das Kind in etwas reinpressen, wo man sagt, das wäre doch gut für das Kind und das wäre eigentlich richtig. Der Körper rebelliert, der Körper kämpft gegen die Dunkelheit und der Körper erzählt dir einfach immer die Wahrheit.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und es gibt ja diese Gespräche, auf die man so richtig Bock hat. Das ist zwar meistens der Fall, aber es gibt ja doch Personen, auf die man sich besonders freut. So wie bei meinem Gast heute, das ist Christian Friedl, Schauspieler. Viele haben erstmal kein Gesicht dazu, wenn sie die Stimme hören, dann schon. Seine Bekanntheit hat ja jetzt nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, dadurch, dass er die Hauptrolle in Zone of Interest spielt, mehrfach für den Oscar nominiert. Er spielt ja den Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss. Viele kennen ihn sonst als den Polizeifotografen aus Babylon Berlin. Er war auch in Das Weiße Band dabei, auch schon Oscar nominiert, der Film. Das war sein allererster Film. Und ansonsten ist er ja auch ein extrem erfolgreiches Theatertier. Auf ihn hatte ich mich gefreut, weil er einfach eine unglaublich sympathische Ausstrahlung hat und weil ein befreundeter Regisseur, der vor kurzem mit ihm gedreht hat, geschwärmt hat, was für ein Riesentyp das ist. Und dann kam in meinem Podcast Wie war der Tag, Liebling, irgendwann mal in letzter Zeit die Sprache auf ihn. Und Anke Engelke, mit der ich ja den Podcast seit Jahrhunderten mache, erzählte mir, dass sie mal einen Abend mit Christian Friedl verbracht habe bei der Premiere von Babylon Berlin. Er habe daraufhin ein Bild von ihnen beiden gepostet mit dem Satz: Meine neue beste Freundin. Seitdem habe sie nie wieder von ihm gehört. Damit wollte ich ihn selbstverständlich konfrontieren und es war ein ganz wunderbares Gespräch. Viel Spaß bei diesem Talk mit Thees.
Ein Podcast von SWR3.
Dann sagen wir mal Ahoi.
Ahoi, hallo.
So, Ahoi. Nicht nur Schauspieler, natürlich auch Musiker. Wir werden über alles sprechen. Man kennt dich aus Das Weiße Band, aus Elsa, die Auftritte in Babylon Berlin, als Polizeifotograf, Gräf natürlich. So, dann herzlich willkommen nochmal.
Schön, dass ich da sein kann.
In Berlin Mitte, wo wir sitzen.
Ja? Wahnsinn, es ist doch toll. Früher Morgen.
Kurioserweise, wenn man aus dem Fenster guckt, hinter dir im Rücken, ist ein Hof, in dem so einiges für Babylon Berlin gedreht wurde.
Ja.
Du auch? Hast was?
Ja, ja, ich kenne den Hof gut, ich kenne es sehr gut. Das war, glaube ich, für die 3. Staffel haben wir hier gedreht. Da war das Polizeirevier und auch oben gibt es einen unglaublich schönen Gerichtssaal oder so einen Studentensaal oder irgendwie so. Da waren dann, also hier, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das stimmt total. Es ist Wahnsinn. Also,
du kannst auch runtergucken, der Hof, wie er genau aussieht.
Ja, aber ja. Ich weiß, dass wir dann die nächste Staffel nicht mehr dort drehen konnten, weil das jetzt sozusagen komplett entkernt und restauriert und alles wird und so. Deswegen mussten wir mit dem Polizeirevier wieder umziehen. Wir haben praktisch in jeder Staffel an einem anderen Ort das Polizeirevier gehabt.
Ja, stimmt. Weil wir gucken auch auf Baugerüste, wenn wir aus diesem Fenster gucken.
Genau.
Das ist nicht mehr Berlin 20er Jahre.
Nee, das ist es nicht.
Obwohl ich nicht weiß, wie die Baugerüste damals aussahen. Ja. Ich soll dich natürlich grüßen von meiner Freundin Anke Engelke.
Ich habe schon durch Freunde, die euren Podcast hören, berichtet, du musst dir unbedingt ab Minute 47 den Podcast anhören.
Und hast du das gemacht?
Und das habe ich dann gemacht, weil sie gesagt haben, unbedingt, Anke erzählt von dir. Sie hat zwar noch Probleme mit deinem Nachnamen, aber
sie hat
immer Riedl gesagt.
Nein, wirklich?
Und dann hast du Friedl gesagt und dann hat sie gesagt, oh Gott, ich bin so dumm und habe Riedl gesagt.
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja,
weil wir haben nämlich mehrfach während der letzten Wochen drüber gesprochen.
Ach so.
Ja, als noch nicht feststand. Ich wusste, wir würden miteinander schnacken irgendwann.
Ja, ja.
Aber der genaue Termin stand noch nicht fest.
Ach so.
Und so hat sich das so über 2, 3 Folgen immer wieder aufgebaut und dann warst du wieder Thema.
Ach,
und dann sagte Anke, Premiere Babylon Berlin, ihr habt den Abend zusammen verbracht.
Absolut.
Du hast ein Bild gepostet, meine neue beste Freundin.
Das
und
Bild?
Dann hat sie nie wieder von dir gehört.
Ich habe nicht von ihr gehört. Ne? Wir wollen mal bei der Wahrheit bleiben. Nein. Ich liebe Anke Engelke. Ich war so aufgeregt bei Babylon Berlin bei der Premiere, als sie dann da stand und wirklich dann lange, es ging so, glaube ich, sogar noch weiter ins Borchards, wo auch noch so ein berühmter Schauspieler saß und es war irgendwie alles ein total magischer Abend, aber ich habe Anke schon vorher getroffen bei der Berlinale, das erste Mal für Elsa. Mhm. Und da hat sie immer ein Kinomagazin gemacht, immer die Filmschaffenden eingeladen. Stimmt. Und da haben wir dieses Foto gemacht und weil ich so großer Anke Engelke-Fan bin, habe ich dann einfach geschrieben, meine neue Freundin, um ein bisschen anzugeben in der Community, wie man so schön sagt. Und ja.
Die hat es ernst genommen, weißt du?
Ich weiß. Ich glaube, es ist nie zu spät. Eine gute Freundschaft funktioniert auch, wenn man sich vielleicht später nochmal nach langer Pause und gleich wieder, also ja, vielleicht kannst du uns wieder verbinden.
Auf jeden Fall.
Du bist das verbindende Glied.
Ja. Auf jeden Fall. Sie wird sich freuen. Sie hat den Film auf jeden Fall noch nicht gesehen, mhm. Das weiß ich. Ja, Zone of Interest.
Ja.
So ein Megahammer, die ganze Welt spricht über diesen Film. Jonathan Glazer ist der Regisseur, der dich haben wollte. Wie kam der auf dich? Ein normales Casting? Oder?
Also die leider viel zu früh verstorbene Simone Beer, eine tolle Castingdirektorin aus Deutschland, die mich auch fürs Weiße Band entdeckt hat, hat auch mit Jonathan Glazer zusammengearbeitet. Und ich glaube, Simone hat mich vorgeschlagen, weil Jonathan war auf der Suche nach jemandem, der vielleicht möglichst natürlich sein kann. Mhm. So. Um das dann zu prüfen, musste ich ein Video aufnehmen, um mich vorzustellen und zu sagen, warum ich Schauspieler geworden bin und das entweder auf Deutsch oder Englisch machen durfte für
sogar,
ein neues Projekt
Deutsch.
Von Jonathan Glazer. Ich habe es dann auf Deutsch gemacht, weil ich dachte, das ist am natürlichsten, weil ich schon den Braten ein bisschen gerochen habe und wusste aber nicht, worum es geht, also worum der Film sich dreht, was er da dreht. Ich habe mir dann Under the Skin angeguckt und dachte, ach du meine Güte, das könnte ziemlich experimentell und ja, krass werden. Und
worum geht es dann nochmal in Under the Skin?
In Under the Skin ist es auch eine Verfilmung eines Buches mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle und sie spielt eine Art Alien und sie sieht uns Menschen oder die Menschenwelt durch die Augen einer Außerirdischen sozusagen, mhm, und wird auch im einem Auto von mehreren versteckten Kameras observiert und Scarlett Johansson ist tatsächlich auch durch die Londoner Vorstädte gefahren und hat Menschen einfach angesprochen, ob sie mit ihr mitfahren. Und manche haben sie natürlich erkannt, aber es gab auch sehr viele, die sie nicht erkannt haben. Und dieses, aber sie wirkt ja schon auch als Wesen, ist ja eine fantastische Schauspielerin mit einer tollen Aura. Und das hat Jonathan Glazer genutzt und da wusste ich, man wird da bestimmt nicht einen 0815-Film, sage ich jetzt mal, oder irgendwie. Also ich war sehr, sehr gespannt und ich glaube, die Eintrittskarte war, glaube ich, dass ich es auf Deutsch gemacht habe und eben so war, wie ich bin.
Ja. So, ihr habt euch dann getroffen natürlich, diese erste Begegnung. Nach was sucht man bei dieser ersten Begegnung? Man erwartet ja dann, dass da irgendeine Chemie einfach passiert, ne?
Also ich könnte jetzt selbstbewusst sagen, auch bei jedem Casting kann man ja auch als Schauspieler überprüfen, ob man mit dem Regisseur oder der Regisseurin arbeiten möchte. Mhm. Natürlich ist man immer fällt man immer in die Rolle des Eingeladenen, der bewertet wird auf eine gewisse Art und Weise. Und das muss man irgendwie versuchen, immer abzuschütteln. Mhm. Und so ging ich auch ein bisschen zu diesem Treffen höchst nervös. Und
wo war das?
Das war in London in einem Pub. Und zusammen mit seinem Produzenten Jim Wilson. Und ich glaube, dass Jonathan mich kennenlernen wollte. Und er wollte mir sehr persönlich sagen, worum es in seinem Film geht, welche potenzielle Rolle ich spielen würde. Und er wollte, glaube ich, auch meine unmittelbare Reaktion darauf und meine ehrliche Meinung auf seine Investigation und auf seine Recherche. Mhm. Und hat mich da, glaube ich, auch observiert und beobachtet, wie ich. Und das ist mir so im Nachhinein so klar geworden und wollte eben auch, und dadurch entstand aber auch sofort ein Vertrauensverhältnis, weil er merkte, dass ich bereit war, mich auch sehr schnell zu öffnen, weil ich sehr fasziniert war, weil ich ja dann erst erfahren habe, es geht um einen Film in der Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz, der die Familie beleuchtet, der diese Familie observiert sozusagen und ich solle den Kommandanten Rudolf Höss spielen und war absolut fasziniert. Und dann haben wir eben angefangen, auch ganz persönlich zu sprechen über meine Erfahrungen mit der Zeit. Was weiß ich über die Zeit? Was ich als Deutscher auch, was haben meine Großeltern mir vielleicht erzählt etc. Und das das wurde dann sehr intensiv, sehr tief, dieses Gespräch. Ja. Und da, das war noch kein hundertprozentige Besetzung für mich, aber so es war sozusagen so der erste Schritt dahin.
Wobei mich wundert, dass er einen Pub aussucht. Ein Pub ist eine komische Atmosphäre, um über Auschwitz zu sprechen und möglicherweise Dreharbeiten, die direkt, wie es dann ja auch war, neben dem ehemaligen Konzentrationslager stattgefunden haben. Das spielt fast alles im Haus von Rudolf Höss. Es gibt es immer noch in echt. Da habt ihr natürlich nicht gedreht.
Eine Szene haben wir dort gedreht.
Im ganz echten Haus.
Im ganz echten Haus und zwar im Keller des Hauses. Und es war sehr gruselig, weil in dem Keller gab es ein Tunnelsystem, wo Rudolf Höss ungesehen von dem Haus in sein Büro konnte. Und das Tunnelsystem ist mittlerweile zugeschüttet, aber der Keller existiert noch genauso, wie er war. Und du hast wirklich da, also das war wirklich vielleicht auch mit einer der gruseligsten Szenen, in dem Originalhaus, in dem Keller zu stehen. Und ich musste mir dort meine, also ich will nicht spoilern, aber es ist auch eine sehr unangenehme, also etwas seltsame Szene.
Ja, du musstest dir die Hände waschen auf jeden Fall. Also nicht nur die Hände, du musstest
dich
waschen
Hände,
danach.
Ich musste mir auch...
Ohne was zu spoilern. Ja, über dieses Haus wollen wir nachher natürlich noch sprechen. Kurz nochmal aber zu dem Pub. Ich finde das eine ungewöhnliche Wahl für ein solches Treffen. Zumal man auch... Wenn viele Leute drin sind, dann ist es laut. Es ist ja keine wirklich entspannte Atmosphäre, um sich kennenzulernen. Warum hat der, oder ist er einfach so britisch, dass für den einfach nur ein Pub in Frage kommt?
Es ist schon sehr britisch, also das muss ich schon sagen. Was ich aber auch sehr, sehr mag. Und er ist wirklich ein Mensch. Also er ist ein visionärer, fantastischer Regisseur und Künstler, aber er ist vor allen Dingen ein Mensch. Und ich glaube, der Pub war an dem Tag wirklich... Wenig Leute waren da. Ich weiß, dass ein sehr berühmter Fußballspieler an einem Nebentisch saß und er war nervös, weil dieser Fußballspieler dort saß, mit dem er mal eine Werbung gedreht hat. Und er ist nämlich ein großer Fußballfan. Ich glaube, es ist Arsenal. Okay. Aber es war trotzdem eine ruhige Atmosphäre, interessanterweise. Und wir waren wirklich wie, als ob man so plötzlich den Sound so ausstellt um einen herum, weil das war so plötzlich so, ich war sowieso, hing an seinen Lippen und er zeigte mir Bilder, erste Set-Designs. Es war wirklich, ich habe gar nichts mitbekommen. Es wurde dann noch Essen bestellt, dann gab es auch noch einen unglaublich leckeren Schokokuchen danach. Also es war alles sehr, sehr, es passte irgendwie vorne und hinten nicht zusammen und trotzdem war es sehr intensiv und fokussiert.
Dieser Rudolf Höss, was hatte der in echt eigentlich für eine Mimik?
Also ich habe Fotos von ihm gesehen in seiner Hochzeit. Da war die Mimik eines selbstgefälligen, durchaus seiner Macht bewussten Menschen, der sich auch manchmal so hinstellte mit seiner Uniform. Man weiß nicht, ob es aus dem Spiel heraus entstanden sind. Das waren Fotos, wo sie auch so Betriebsausflüge gemacht haben, was wirklich pervers klingt. Aber die haben ja manchmal auch Ausflüge gemacht in die Natur, haben dann Musik miteinander gemacht und so. Und da gibt es Fotos von. Und da gibt es auch so, oder mit anderen Kommandanten gibt es auch Fotos, wo er eben so sich in die erste Reihe, also wo man so merkte, das ist ein sehr interessantes Gehabe oder eine sehr interessante Körpersprache. Und dann gibt es Fotos, wo er als Gefangener fast eingeschüchtert, aufgedunsen bei den Nürnberger Prozessen. Dann gibt es natürlich auch Fotos von seiner Hinrichtung, die unmittelbar, also das muss man sich auch vorstellen, ich war in dem originalen Haus, habe dort aus dem Kinderzimmer geguckt und du guckst direkt auf die Gaskammer 1 des Konzentrationslagers 1 und dort neben dieser Gaskammer wurde er wahrscheinlich auch mit dem Bewusstsein, hier hast du auch gelebt, du hast hier Menschen getötet und gelebt, genau dort auch erhängt. Und das war sehr, sehr interessant, also diese Mimik zu beobachten, diesen Widerspruch und auch die Stimme zu hören. Also man kann ja die Stimme hören von dem Nürnberger Prozess von ihm.
Genau.
Und man hört die Stimme, eine leise, hohe Stimme und sehr eingeschüchtert. Und man kriegt es nicht mit dem Gehabe und den Fotos aus seiner Hochzeit zusammen. Und das fand ich einen interessanten Widerspruch, der inspirierend war für mich, ein Bild zu haben, wie dieser Mensch vielleicht war.
Sozusagen. Da lagen natürlich Jahre mittlerweile dazwischen, ganz lange andere Jahre Position.
Vielleicht war die Stimme, die man hört, genau auch. Das, was das war, der wahre Kern, der irgendwie in einer Uniform steckte, in einem Gehabe steckte, was er vielleicht gerne sein wollte, aber vielleicht nie war.
Rudolf Hess mit seiner Frau, gespielt von Sandra Hüller, dann im Film. Das Ganze basiert auf einem Roman von Martin Amis. Mhm. Wohnte ja wirklich direkt mit seinem Haus an der Mauer. Mhm. Man sah nie wirklich, was hinter der Mauer passierte. Er baute sich zusammen mit seiner Frau, die den Garten gestaltete, da ein kleines Paradies, wenige Meter entfernt von dieser Mauer. Mhm. Im Film gibt es diesen zweiten Film, wir hören die Geräusche aus dem Lager in Auschwitz im Hintergrund, während aber dieses alltägliche, ruhige, manchmal idyllische Leben dieser Familie, die das komplett ausschalten kann. Mhm. Ne? Nicht alle, aber die Familie, die dort lebt dauerhaft, die schalten das aus. Das war schon wirklich sehr, sehr krass. Das echte Haus von Rudolf Hess gibt es heute noch. Da wohnt aber jemand, oder? Genau, wer wohnt in diesem Haus mit dieser Geschichte?
Es ist eine polnische Familie und eine ältere Frau. Wir haben sie auch kennengelernt. Und wie gesagt, an dem Drehtag, wo wir in diesem Originalhaus gedreht haben, durfte ich dann auch das Haus mir anschauen, sozusagen. Das ist natürlich in die Jahre gekommen und es war nicht möglich aus verschiedenen Gründen, weil wir ja auch mit einer in mehreren Kameras gleichzeitig gedreht haben. Deswegen konnte man da jetzt nicht einfach in die Wände bohren und Kameras und so Sound rein. Und außerdem war das ja alles sehr neu damals, als sie da hingezogen sind. Und ich kenne aber, weiß jetzt nicht genau, was diese Familie, aber die, ich weiß auch nicht, wie man da leben kann. Ich kann mir vorstellen,
wie kann man das?
Allein der Spirit in diesem Haus, ne? Also die Geschichte dieses Hauses, die Nähe, die ja spürbar ist. Also du gehst ja wirklich aus der Tür raus und bist sozusagen dann in dem Museum, in dem Konzentrationslager.
Und die haben nichts mit dem Museum zu tun?
Die haben nichts damit zu tun.
Also es ist wirklich eine reine Privatfamilie, die genau da wohnt.
Genau, genau. Der Garten gehört mittlerweile dem Museum, sozusagen. Da weiß man auch noch nicht, wie der Umgang, der ist jetzt total verwildert und so weiter und so fort, der Originalgarten. Und auch das Areal, wo wir gedreht haben, war auch von dem Museum ein Areal, weil das ja, unser Set war ja wirklich nur ein paar Meter von dem originalen Haus entfernt und ein paar Meter von dem Hinterausgang des Konzentrationslagers, wo die Mitarbeitenden reingehen. Und durch die enge Zusammenarbeit mit dem Museum oder der Gedenkstätte war das eben möglich, sozusagen den Kontakt dort herzustellen. Und
Was ist mit eurem Haus, mit eurem Set? Ist das wieder abgerissen worden dann?
Das Haus steht noch, aber das Set ist komplett zurückgebaut worden. Und zwar unmittelbar nach Drehschluss.
Okay, die Wände stehen noch. Werden auch abgerissen dann?
Also das Haus an sich war ein leerstehendes Haus, was dann einfach umgebaut wurde für uns und so, wie wir es gebraucht haben. Aber was damit jetzt geschieht? Es gab eine unglaubliche Begegnung. Es gibt dort auf diesem Areal von diesem Set-Haus auch ein Tunnelsystem. Also man weiß nicht, ob das ein Bunker war, wohin das geführt hat. Es steht in einem verwilderten Gebiet und dort haben wir auch die Szene gedreht. Einmal geht Rudolf Hess durch den Tunnel und das wurde dort gedreht. Und bevor wir gedreht haben, kam ein Hirsch aus dem Wald und sprang über dieses Tunnelsystem drüber an unserem Team vorbei. Also das war wirklich eine unheimliche Atmosphäre. Also das vielleicht als kleine Anekdote.
Die Atmosphäre hast du gerade angedeutet, die spürt man die ganze Zeit. Wie kann man da auch wohnen? Also es soll jetzt nicht so spirituell klingen, diese Frage, aber wir alle wissen, es gibt zwischen Himmel und Erde, du bist großer Hamlet-Darsteller ja auch. Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Ja. Wie heißt es im Original? Es gibt Dinge. There are things between heaven and earth that.
Oh Gott, ich sag's sogar im Stück. Moment, jetzt bin ich jetzt gerade. Die Nacht war zu lang.
Horatio.
Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.
So war das.
Oh Gott, ich bin froh, dass ich noch konnte.
Es gibt da Dinge und wir alle erleben Situationen, die sich auf Zufall zurückführen lassen oder eben aber auch nicht. Aber wir haben manchmal das Gefühl, da ist noch irgendetwas. Mhm. Wie war das jetzt, als ihr diese Wochen, Monate direkt neben dem Lager in Auschwitz gedreht habt, diese ganze Szenerie nachgestellt habt von damals? Hast du jemals so etwas wie Geister gespürt, die da noch sind?
Ja, auf jeden Fall. Du spürst es. Du spürst die Geister der Vergangenheit. Du hast auch das Gefühl, da sind etwas ist um dich herum. Du musst gar nicht so spirituell sein. Das ist wirklich, du spürst es. Du spürst die Vergangenheit. Und das war eben auch der Grund, warum Jonathan Glazer es wichtig war, dass wir dort drehen. Und wir sind auch jeden Morgen zur Arbeit gefahren und waren uns der Verantwortung bewusst, was wir dort tun. Nicht nur, dass Sandra und ich und sowieso und alle anderen tollen, großartigen deutschen Kollegen und Kolleginnen, man weiß, man wird jeden Tag daran erinnert, welche Verantwortung man hat und dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Und du spürst diese Geister der Vergangenheit, du spürst die Realität. Und Jonathan Glazer war ja auf der Suche auch nach Realität, nach Wahrheit sozusagen. Und es wäre ein ganz anderer Film geworden, wenn wir in einem schönen Studio wunderbar uns so, sondern er wollte, dass wir dieses Haus in der Nähe dieses Lagers, dass wir das mit reinnehmen in unsere, soweit wir eben gewillt waren, das in uns reinzulassen oder zuzulassen.
Nun ist es sehr leise gewesen am Set. Ihr habt die Geräusche, die wir im Film hören, die habt ihr nicht aus Tongründen logischerweise eingespielt bekommen. Es war sehr viel Idylle. Du hast diesen Rudolf Höss nicht eben als diesen bösen Menschen gespielt. All das wird ausgespart. Es wird einzig und allein der Mensch erzählt. Der Familienvater, der Tierliebhaber, der Naturliebhaber. Fast schon pervers, das Ganze. Und trotzdem war dein Subtext, das, was im Unterbewusstsein sich festgesetzt hatte, natürlich diese unglaubliche Brutalität, die irgendwo auch in diesem Mann steckte, auch wenn du diese Rolle jetzt nicht so eben gezeigt hast. Das war also, das Böse war immer dein Begleiter während dieser ganzen Zeit. Ja. Wie hast du geschlafen während der Dreharbeiten? Dort in diesem, ich glaube, polnischen Dorf in der Nähe eben von Auschwitz, wo ihr gewohnt habt.
Genau. Ich habe manchmal sehr unruhig geschlafen, aus verschiedenen Gründen. Aber was du gerade beschrieben hast, ist genau das, was sich auch in meinem Körper wie so festgesetzt hat, diese Dunkelheit. Jonathan Glazer hat immer zu mir gesagt, hab diese Bilder in deinem Kopf von der Arbeit, aber zeig sie mir nicht. Es als eine Art Spannung innerhalb des Körpers, weil dieser Mensch wahrscheinlich die ganze Zeit nicht nur verdrängt, sondern natürlich auch einen Umgang finden muss, wie er selbst mit dieser Schuld. Ich glaube nicht, dass er reflektiert oder irgendwie sich schuldig gefühlt hat, aber diese Bilder, wo steckt man die hin? Dieses Wissen, was man dort tut, was man dort organisiert und plant und durchsetzt. Und auch das hat sich irgendwie in meinem Körper wie festgesetzt. Und
es muss ja auch irgendwie sich dann doch manifestieren, oder? Hättest du, habe ich als Schauspieler, hätte dann immer die Angst, okay, ich denke das zwar jetzt gerade, aber alles, aber ich krieg's nicht gezeigt. Und auch wenn Jonathan es nicht so will, dass ich so offensichtlich zeige, sondern nur durch ganz subtile Dinge. Ja. Wie groß ist die Angst, dass das am Ende nicht rüberkommt?
Also es gab Szenen, wo bewusst auch eher übergriffig wird und eigentlich als Täter fast erkennbar ist. Und die hat Jonathan aber alle nicht reingenommen, was richtig ist, weil er wirklich den Fokus auf etwas legt, wo man ihn eben nicht ertappen kann, wo man ihm als Zuschauer nicht auf Distanz so leicht gehen kann und sagen kann, ach, das ist ja der Bösewicht und das ist in der Vergangenheit und das hat mit mir nichts zu tun. Natürlich denkt man, ich war sehr verunsichert manche Tage, so war das jetzt richtig, hat das gereicht, und ich habe mich aber voll in die Hände von Jonathan gelegt und habe wirklich ihm vertraut, und man konnte ihm vertrauen, er war von Anfang an transparent und er hat kein Deutsch gesprochen und trotzdem uns verstanden, weil einerseits wusste er, was er natürlich geschrieben hat in seinem Drehbuch, andererseits hat er auch gespürt die Tonalität, er hat es ja auch gesehen, und also man konnte ihm total vertrauen. Und trotzdem, dadurch, dass wir auch sehr viele Varianten gemacht haben, du hast auch kein wirkliches Bild, sonst spielst du eine Rolle, die eine Entwicklung hat und du weißt, an welchem Punkt gerade diese Figur ist. Hier hatte man eine Momentaufnahme und es war jeden Tag anders, und es hat schon zu Unsicherheiten geführt, ja.
Lass uns darüber sprechen, wie ihr gedreht habt. Bei diesen Dreharbeiten, da war auch für dich alles anders. Ihr habt sehr viel improvisiert. Was ist ein gutes Beispiel, um mal zu zeigen, was bedeutet Improvisation in diesem Fall?
Also man muss sich vorstellen, wir haben teilweise mit 10 Kameras gleichzeitig gedreht. Es gab keine Unterbrechung, es waren alles One-Takes. Und manchmal rief niemand Stopp oder Cut, wie man im Film sagt. Und dann mussten wir weitermachen, zum Beispiel. Also es gab eine Szene, am Abendessen erzählt Rudolf Höss seiner Familie, dass er versetzt wird, dass sich einige Sachen jetzt ändern werden, und dann fängt man an zu essen. Und man denkt, normalerweise ist nach den Originalsätzen, die man sagt, Schluss.
Ja, ja.
Aber Jonathan hat dann weiterlaufen lassen. Und somit haben wir wirklich gegessen. Und dann merkte man, es geht noch weiter. Dann hat man angefangen, miteinander zu sprechen, sozusagen. Ja. Die Kinder haben natürlich irgendwann angefangen zu sprechen.
Aber hattet ihr eine Vorgabe, was Thema sein könnte bei diesem
Abendessen? Nein, also ich glaube, das war dann so gelegt, dass diese Nachricht natürlich jetzt eine Folge haben muss. Mhm. Auch eine Enttäuschung für die Kinder vielleicht. Vati ist nicht mehr da, sozusagen. Und die Frau, die das ja vorher schon verteidigt hat, dass sie hier bleibt, da liegt was in der Luft. Und dann konnte ich selber entscheiden, ob ich, nachdem wir ein wenig improvisiert haben oder einfach da gewesen sind, weil ich habe mit Sandra auch viel darüber gesprochen, wie sie hat es ein bisschen anders wahrgenommen. Sie würde es fast gar nicht so viel Improvisation nennen, sondern eher, Jonathan sagt am Anfang, spielt nicht, sondern seid einfach da. Also, dass man eher da gewesen ist. Aber
ist immer so leicht gesagt, ne?
Es ist so leicht
gesagt. Spielt nicht, seid einfach da.
Aber durch dieses Kamerasystem hatten wir eben alle Zeit der Welt, um wirklich da zu sein. Und wir durften Fehler machen, wir durften langweilig sein, was ja das Schlimmste ist.
Das muss man aushalten können, man oder? Diese Szenen so lang und ruhig zu gestalten und erstmal genau, nichts passiert
und dass nichts passiert. So wie im Leben ja auch manchmal einfach nur ist.
Ja.
Ohne, dass man jetzt spielt, dass man ist, sondern man ist. Und dann konnte ich selbst entscheiden, ob ich jetzt nochmal aus einer anderen Situation oder mit diesem Vorlauf die Sätze sage. Dann gab es nochmal nach dem Essen, passierte nichts, keiner sagte Stopp. Dann passierte es auch, dass ich in einer anderen Situation nochmal. Und das war toll, weil man dadurch eine Tonalität gefunden hat, die sich plötzlich echt anfühlte. So, natürlich als Schauspieler hat man seine Techniken und natürlich weiß man, dass es ein Film ist, den man dreht und dass man eine Rolle spielt. Aber die Zeit hat uns da in die Karten gespielt oder hat uns geholfen, in diese Zustände zu kommen. Oder noch ein anderes Beispiel. Es gab eine Szene, wo es eine, bevor ich meiner Frau, also Hedwig dann sage, ich werde versetzt, gibt es eine Gartenparty und die Kinder haben Kinder eingeladen und spielen im Pool und es gibt Kekse und es gibt Brause. Und den Kindern wurde an dem Tag nur gesagt, habt Spaß. Und dann haben die 3 Stunden lang einfach im Pool gespielt. Da gab es eine Rutsche, die haben sich Kekse genommen, die haben Brause getrunken und währenddessen haben Sandra und ich wie im Loop die Szene gespielt und die Kinder haben einfach gespielt.
Okay, auch immer wieder mit neuen Variationen.
Es gab auch keine Angst, dass man irgendwie Anschlussfehler oder sowas, das gab es da alles nicht. Und das war faszinierend. Ich kam immer in den Garten rein und hab gespürt, die spielen jetzt.
Ja.
Und hab denen zugeguckt und das war echt so. Und das war faszinierend.
Auch überraschend für die Kinder, wenn dann genau 45 Sekunden von dieser Party übrig bleiben oder nachdem man 3 Stunden lang
da spielt.
Die Kinder
sind, glaube ich, überhaupt überrascht, wenn sie diesen Film sehen. Teilweise sind sie vielleicht noch zu jung, um die Dimension des Ganzen wahrzunehmen oder was das ist und sehen das natürlich, weil sie einen Sommer hatten, den sie so nicht vergessen werden. Die haben in einem Haus alle zusammen gewohnt, wie so eine Jugendherberge, hatten ganz viel Spaß. Wir haben auch ganz viel mit den Kids unternommen. Ich glaube, jetzt den Film dann zu sehen, das ist, glaube ich, auch ziemlich strange für die.
Also es durfte auch gelacht werden dann zwischendurch.
Ja, weil dieses, glaube ich, die...
Du brauchst es auch, um dich zu entlasten, oder?
Absolut. Ich meine, man muss sagen, Sandra und ich waren am Anfang sehr vorsichtig. Es gibt eine Szene, wo wir auch selber oder Spaß haben oder wo ein bisschen was in der Luft liegt. Und wir haben erstmal dann auch Jonathan gefragt, dürfen wir überhaupt lachen? Oder weil man am Anfang auch gar nicht in den ersten Tagen wusste, aber es war, glaube ich, wichtig, Mensch zu sein, denn wir wollten ja genau das in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube auch mit den Kids dann, also ich will nicht sagen, dass man, mir macht der Beruf natürlich Spaß, aber Spaß in einem Sinne, wir haben jetzt nicht jetzt uns einen Spaß gemacht, sondern wir hatten lustvoll auch eine gute Zeit miteinander, weil das war auch wichtig, für die Seele war es wichtig, weil du kannst jetzt nicht die ganze Zeit mit also Trauerflor, schwarzen Gedanken, Dunkelheit rumlaufen, da wirst du ja verrückt.
Ja. Oft wird nach einem gelungenen Take natürlich auch geklatscht. Wie war das hier, wenn eine Szene im Kasten war sozusagen?
Also es war spannend zu sehen, mit welcher Euphorie Jonathan Danke sagte und nochmal gespiegelt hatte, was er gesehen hat und was er toll fand. Oder wenn man spürte, dass er sich bemühte euphorisch zu sein. Aber vielleicht an dem Tag, man merkte, es ist nicht so aufgegangen, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat oder gewünscht hätte. Und geklatscht wurde, wenn jemand seinen letzten Drehtag hatte zum Beispiel. Und, okay, und ich weiß, dass das zum Beispiel fast immer sehr emotional war. Mhm. Also ich muss sagen, es ist wie so eine Last abgefallen und ich war Tränen aufgelöst bei meinen letzten Drehtagen, denn ich hatte ja eigentlich schon abgedreht und dann hatte Jonathan in der Postproduktion das Gefühl, es fehlen noch kleine Versatzstücke, Verbindungsstücke, und dann musste ich ein Jahr später nochmal in diese Rolle zurückkehren. Mhm. Und auch da war mein letzter Drehtag war eine Szene, wo ich mich bei dem Pferd verabschiede, und diese Szene war intensiv. Ich glaube, das Pferd hat die Welt auch nicht mehr verstanden, was da passierte, aber es war...
Und du bist ganz vertraut mit dem Pferd und ihr stößt eure Köpfe so aneinander, so ganz intim, wie ein Liebespaar fast schon.
Also das war Wahnsinn, wie das Pferd plötzlich auch so eine... Und das ging auch nur mit Zeit. Du kannst nicht sagen, und Action in 5 Minuten bitte, liebes Pferd, jetzt hat man eine Connection zu dem Fremden. Und das war wirklich, es war faszinierend. Und das war auch so emotional, weil ich durch verschiedene Jonathan hat mich eben durch verschiedene Gefühlswelten durchgeführt.
Okay, die wir auch gar nicht sehen im Film, die eben Variationen sind, die es gar nicht in den Film geschafft haben.
Die es nicht in den Film geschafft haben, die aber dazu geführt haben, dass er den Moment, wo er sagte, den möchte er für die Rolle oder das findet er, den hat er genommen. So, aber ich habe das mal kalt, mal distanziert, mal Tränen aufgelöst, mal, also ich bin, und dann war dann wirklich Schluss. So, und das war wirklich, also ich habe selten sowas erlebt, so eine Emotionalität. Und ich kann mich erinnern, an den wirklichen letzten Drehtag war das an dem Abend, an dem Tag der Befreiung von Auschwitz. Das war unser letzter offizieller...
Von dem großen Block.
Von dem
eigentlichen Drehblock. Hm?
Und das war natürlich, also das werde ich nicht vergessen. Also das war höchst emotional.
Hat er das mit Absicht auf diesen Tag gelegt?
Nein, das war Zufall.
Sein Zufall.
Weil wir durch Corona verschiedene Verschiebungen hatten.
Oh Gott,
und er dann im Winter und sein Kernteam sozusagen plötzlich Corona bekamen und wir deswegen schieben mussten. Also es war es war auch nicht unkompliziert mit dieser ganzen Pandemie das zu drehen.
Ich hätte sogar gedacht, die Dreharbeiten hätten mittlerweile nach der Pandemie stattgefunden, aber offensichtlich nicht.
Wir wurden jeden Tag getestet und alles, mit Masken, das Team hatte Masken und ja.
Und der Tag der Befreiung, was hat man, also euer letzter Drehtag, was hat man davon mitbekommen? Auf dem Gelände, gab es da bestimmte Gedenkveranstaltungen?
Da muss man sagen, da waren wir haben nur den Sommerblock auf dem Gelände gedreht und dann sind wir weitergezogen. Wir waren in Katowice und der letzte Drehtag war in dem wunderschönen Ort Waldenburg, heißt glaube ich der deutsche Name, Wałbrzych. Mein Polnisch ist jetzt nicht so gut, ich habe mich bemüht, aber und das war eine Szene, die in einem Schloss stattfand, wo ein großer Empfang war und Rudolf Höss sozusagen dort entlang schlendert wie so ein Außenstehender. Und das war sozusagen der letzte Drehtag, der offizielle letzte Drehtag.
Das ist einer der vielleicht wenigen bösen Momente auch im Film, wo er sich kurz überlegt, wie er diese ganze Gesellschaft, in der sich gerade überhaupt nicht wohlfühlt, er hat ja auch gerade die schlechte Nachricht bekommen, dass er versetzt werden soll, ich glaube, das ist, oder nee, das hat, ist er, da, nee, hat er noch nicht Nachricht. Bekommen.
Er war praktisch wieder in Euphorie sozusagen, dass er wieder zurückversetzt, dass er wieder zurückkommt. Er ruft dann seine Frau an und sagt, ich komme zurück. Und,
stimmt, er war da schon in Oranienburg.
Genau, aber er fühlte sich dort fühlte sich wie einer unter vielen und er war im Büro. Deswegen musste ich auch Gewicht zu- und abnehmen. Das ist ein kleines Detail. Ja. Es gibt so eine Szene, wo ich dann von so einem Arzt, wo man eben deutlich sehen sollte, dass der Bauch wächst, dass er nicht mehr viel Sport macht, dass er nicht mehr so, also das war auch ein Mini-Detail, was aber wichtig war für die Figur.
Oh ja, und da überlegt er sich nämlich kurz, wie man diese Menschen alle auf einmal umbringen könnte.
Ja.
Einer der wirklich...
Grausamer Satz, ja.
Ja, einer der ganz wenigen überhaupt in diesem ganzen Film. Ne?
Und sehr beiläufig. Ja. So. Und das war wirklich, also ich habe manchmal auch gedacht, wie sagt man sowas beiläufig? Also und das war wirklich eine Herausforderung, weil es, glaube ich, wirklich ein Tagesgeschäft war, eine Routine, worüber man spricht, ganz normal. Ja. Die haben ja auch darüber gesprochen, wie sie möglichst menschlich die Menschen umbringen. Und dann denke ich mir, was ist daran überhaupt menschlich? Also wie kann man mit solchen Worten, wie kann man mit über Liebe sprechen? Weiß man überhaupt, was das überhaupt bedeutet? Wie kann man Kinder lieben und Menschen umbringen? Wie, also diese Begrifflichkeiten zu verwenden. Und das war, das muss irgendwie leer sein. Und da musste man irgendwie einen Weg finden, das so zu sagen.
Vor welcher Szene hattest du den größten Respekt im Vorfeld?
Ich hatte am meisten Respekt vor der Szene, wenn der Körper plötzlich rebelliert und er bricht oder kurz vorm Erbrechen ist oder einen Würgekrampf kriegt.
Im Treppenhaus steht ist, er da.
Genau, das war für mich die große Angstszene. Und weil ich, es ist das letzte Mal her, 25 Jahre, dass ich gebrochen habe. Und ich habe irgendwie, das ist irgendwie so ein, ich meine, wer tut das gerne? Aber ich meine, ich wusste, dass Jonathan Glazer, glaube ich, eben nach der Wahrheit sucht und schon auch mich fragte, wie weit ich gehen würde. So. Und dann habe ich meinen Arzt, mein Hausarzt, der musste nach Katowice kommen.
In Dresden oder was?
Der ist in Magdeburg.
Der ist in Magdeburg, meine Schwester, deine Heimatstadt ursprünglich, ja.
Genau. Und der hatte eine Salzlösung da mitgebracht, die eben so ein, eben eine Reaktion des Körpers hervorführt. Ich habe dann vor dieser Szene ganz viel gegessen, um möglichst viel im Körper zu haben, was eben wieder rauskommen könnte. Und wir haben uns dann aber entschieden, nicht auf das plumpe Erbrechen zu gehen, sondern dass man
merkt,
man sieht
nichts. Es ist ein sehr trockenes Erbrechen, genau, im Film.
Es
am
ist
Ende.
Eigentlich im, es ist eigentlich ein
Würgekrampf,
ein körperliche Reaktion. Und das ist toll, weil viele Menschen sprechen mich darauf an, was bedeutet das und was ist da los? Und wir hatten als Inspiration den tollen Dokumentarfilm The Act of Killing. Und in diesem Film sieht man, spricht ein Täter von seinen Taten und plötzlich fängt der Körper an, so ein Würge, und er spuckt dann immer, weil er kriegt, es kommt nichts raus, aber der Körper rebelliert, der Körper kämpft gegen die Dunkelheit, gegen dieses, gegen die Seele, also Körper, und der Körper erzählt ja einfach immer die Wahrheit.
Ich habe mich nämlich auch kurz gefragt, okay, wenn du wirklich erbrechen willst, wie macht man das? Musst jetzt aber gerade wirklich einfach nur an meine letzte Darmspiegelung denken, wo du am Morgen, ich weiß nicht, wann deine letzte ist oder ob du eine hattest, aber da musst du morgens nämlich am Tag vorher damit beginnen, genauso eine Lösung zu trinken. Die ist aber nicht nur salzig, sondern gleichzeitig fruchtig. Das ist wie so Maracuja und Salz zusammen.
Okay.
Und es ist so ekelhaft, dass ich nicht gedacht hätte, ich hätte solche Schwierigkeiten damit, aber hätte ich locker alles erbrechen
können.
Das ist
ja nicht nur ein Glas, sondern du musst ja wahrscheinlich einen Liter oder so davon trinken.
Ja, genau. Oder ein halber Liter
über
zumindest.
Über den Tag verteilst? Oder?
Zweimal. Ja. Am Tag vorher und dann am Morgen nochmal direkt über eine halbe Stunde. Musst du einen halben Liter über eine halbe Stunde, aber musst es wirklich verteilen. Und du willst es am liebsten alles auf einmal, aber das hat dann nicht den nötigen Effekt. Nee, und damit geht es. Okay, also da hast du dich dann wahrscheinlich so richtig verausgabt in dieser Szene. Danach war nicht mehr viel von dir übrig, oder?
Es war, also ich war alle, ich hatte keine Stimme mehr. Und es ging 3 Stunden. Ich habe das bestimmt 32 Mal gemacht. Und dann hat er Jonathan, mein Arzt, immer gefragt, saß denn jetzt, glaubst du das? War das echt? Und dann hat mein Arzt angefangen, Co-Regie zu führen. Also nein, es ist jetzt wirklich lustig. Es war trotzdem toll, meine Schwester war auch mit am Set. Also es war sozusagen wirklich ein besonderer Tag. Aber es war eine Erfahrung, die ich nicht vergessen werde. Und ich war zu vielem bereit, auch an meine Grenzen zu gehen, sozusagen. Aber ich bin froh, dass ich um das wirkliche Erbrechen drumherum komme. Ich meine, wenn man sich Triangle of Sadness anguckt.
Aber eine Variation war ein echtes Erbrechen.
Eines war, eines war nicht, nee.
Ach, das nicht.
Es war sozusagen wie so ein Halbding. So, es kam dann zwar was raus, aber nicht so richtig. Okay. Und es war auch nicht in der richtigen Position, weil das, Jonathan wollte ja auch noch, dass ich an gewissen Positionen stoppe und erbreche. Und ich weiß nicht, ob ich meinen Körper, der nach 25 Jahren das erste Mal das Comeback feiert, ob man den dazu kriegt zu sagen, es wäre gut, wenn du hier jetzt erbrichst. Also das geht auch nicht. Also deswegen. Und gerade, weil er eben auch so viel Variation macht und so viel schaut und.
Hast du ihn irgendwann auch mal gehasst für all diese Variationen? Denn ist ja auch schön, wenn ein Regisseur einen festen Plan hat, wenn er genau weiß, was er will. Ja. Man macht 3, 4, 5, meinetwegen 16 Takes und dann ist das Ding aber abgehakt. Mit ihm ist es ja eine endlose Anzahl von Variationen. Wie oft hasst man in Anführungszeichen
an dem
natürlich
Abend, ihn muss dafür. Muss ich schon sagen, habe ich ihn jetzt nicht so sehr gemocht.
Ja.
Weil er wirklich um 2 Uhr nachts immer noch, also er ist halt ein Suchender, er ist halt höchst präzise, fast manisch manchmal. Und das ist aber toll zu beobachten, das ist auch inspirierend. Mhm. Und du merkst halt in jeder Phase seines Körpers, es bedeutet ihm so viel und er will, und das ist toll einfach auch, dass er zwingt einen zu nichts.
Ja.
Also man kann auch Nein sagen. Ich habe auch dann Nein gesagt. Manchmal so. Also naja, wenn er dann noch weitergehen will oder so. Also dass man auch sagt so, Jonathan, ich habe jetzt seit 3 Stunden hier, ich habe keine Stimme mehr, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich meine, es ist auch wieder ein Zustand, der vielleicht auch spannend ist, weil man dann gar nichts mehr denkt und nur noch funktioniert. Und auch dazu war ich willens.
Vielleicht wollte er dich sogar an diesen Punkt bringen. Man sagt es ja über die Musik von Richard Wagner, das ist für alle erschöpfend, für den Dirigenten, für das Orchester, für die Sänger und auch fürs Publikum.
Ja.
Und Wagner will aber diesen Zustand der Erschöpfung in uns erreichen, weil erst dann gewisse auch Melodien, Harmonien wirklich uns voll befeuern und wir dieses unglaubliche Erlebnis haben, diesen Kraftakt. Und es geht nicht anders. Es geht nur über die Erschöpfung.
Ja. Und das war ganz oft so. Und ich war aber dazu auch bereit. Also ich habe selbst über mich gestaunt sozusagen. Aber ich fand es toll. Deswegen bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Und, und das ist ja wie, wenn man improvisiert. Das war ja durch die Improvisation, die wir manchmal hatten, kamst du irgendwann auch an so einen erschöpfenden Punkt Null, wo du nicht weißt, was jetzt passiert, wo du auch leer bist. Und, und was dann folgt, ist meistens sehr spannend und überraschend.
Ja. Ihr habt auf jeden Fall einen Film gemacht, der für den Oscar nominiert ist. Du warst auch neulich schon bei den Golden Globes, Hauptdarsteller in einem Oscar-nominierten Film. Es ist nicht das Wichtigste im Leben, aber wie fühlt sich das an?
Das macht einen stolz und sehr, sehr glücklich. Also ich hatte ja das Glück schon mal beim Weißen Band Oscar-nominiert, in einem Oscar-nominierten Film zu sein. War süß, dass die Zeitung dann immer schrieb, der Oscar-nominierte Schauspieler. Da dachte ich, naja, das ist jetzt vielleicht, also ich bin Teil eines Oscar-nominierten Films.
Natürlich.
Aber na klar, jeder, der dort mitgearbeitet hat, egal in welchem Department, egal in welcher Rolle, ist ein Teil des Erfolges dieses Films, der jetzt so wahrgenommen wird. Und die Oscars sind ja so ein Preis, alle kennen die Oscars. Und ich gucke jedes Jahr die Oscars. Ich bleibe auf. Ich weiß nicht. Und als ich dann selber mal da war, 2010, war das natürlich absolut aufregend, das mal live zu erleben.
Ja.
Und jetzt wieder dorthin zu fahren und wieder das live zu erleben. Und diesmal aber mit einem Film, der noch krasser wahrgenommen, besprochen wurde. Wir haben ja Sandra und ich waren ja jetzt fast ein halbes Jahr ständig in den USA und haben den Film und Sandra noch den anderen Film präsentiert. Also das ist natürlich nochmal anders und da bin ich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Aber ich freue mich und ich freue mich vor allen Dingen, weil so viele Menschen merken, dass der Film existiert. Ja.
Du bist ja eher so der bodenständige Typ und dennoch, wenn ein solches Bohai um einen gemacht wird. Man taucht in allen Zeitschriften auf. Man wird gefeiert. Oscarverleihung ohnehin so das Größte. Wie schwer ist es, wenn Hollywood dann mit dir umgeht? Und wir reden ja hier von Hollywood. Wie schwer ist es, da nicht auch mal punktuell abzuheben? Denn alle würden kategorisch das ausschließen. Bin ich nicht der Typ für, würde mir nicht passieren. Aber niemand war in dieser wirklich krassen Situation. Wie schwer ist das?
Also, das ist, es ist manchmal schwerer, was mit dem Ego passiert oder wie das Ego, in was für unterschiedliche, positiv wie negativ, das Ego herausgefordert wird. Und ich bin ja ein sehr selbstreflektierter Typ und ich versuche immer durch den realistischen Blick auf den Boden der Tatsachen zu bleiben. Ich merke schon, wie ich zum Beispiel immer sofort anfange, wenn Leute begeistert sind über das, was gerade die Außenwirkung ist, was passiert, dann immer sage, ja, aber ich zwinge mich fast immer mal dazu. Manchmal denke ich so, freu dich doch einfach mal oder teile die Freude mit. Also du musst ja nicht immer sagen, wie es wirklich abläuft oder wie es war, als du da saßt und dir vorkamst wie so ein Fremder unter der Hollywood-Blase oder so. Aber ich würde mal sagen, ich bin jetzt schon zu alt. Ich bin ja noch nicht so alt, aber trotzdem, wenn mir das jetzt mit 20 passieren würde, ich glaube, dann hätte ich noch nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe, Und dann würde ich vielleicht mehr schweben. Und es ist auch so, du kommst dahin, du wirst auf Händen gehalten, dir wird die, also du schwebst schon auch so ein bisschen in Hollywood. Und dann merkst du aber plötzlich, das tun die, weil sie gerade was von dir wollen. Und nicht, sie sind auch anerkennend, ja, wohlwollend. Ich meine, ich hatte das große Glück, so tolle Leute wie Cillian Murphy und Emma Stone mit denen zu sprechen, die diesen Film herausragend finden. Und oder mein großes Idol Tom York, mit ihm über diesen Film zu sprechen. Das ist natürlich Wahnsinn. Und da schwebst du natürlich als. Und trotzdem ist es dann wichtig. Und ich habe meine Band in Dresden. Jawohl. Ich habe meine Familie. Und ich meine, bodenständigere Menschen als meine Bandkollegen und Freunde.
Alle Familienväter mittlerweile, die wissen also, was das echte Leben ist.
Das kann man, und das bringt einen immer auf den Boden. Und selbst noch jetzt Theater zu spielen, Vorstellungen zu haben, zu wissen, das ist etwas, da kannst du nicht auf die Bühne kommen und erwarten, dass du, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, dass man auf die Bühne kommt und von alleine applaudiert schon das Publikum, weil dann hat man so das Gefühl, ich muss ja eigentlich gar nicht mehr machen.
Und das Tolle am Theater. Und das machen Menschen natürlich, wenn Prominente ihren Auftritt haben, dann wird oft geklatscht, wobei in London und New York sind sie relativ cool, da würde das nicht so schnell passieren. Aber die Gefahr droht, ne?
Die Gefahr droht, dass die Leute plötzlich schon so geblendet sind. Ja. Und das Tolle am Theater ist ja, du musst erst einmal etwas erbringen, bevor du Applaus bekommst. Ja. Und das kann auch mal gelingen und das kann auch scheitern und manchmal hast du einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag. Und das ist aber so toll. Und das ist, ich bin ein Theaterkind und deswegen ist das eine Bodenständigkeit. Ich versuche das dann immer noch zu behalten, sozusagen. Und da, ich bin dankbar, Freunde, Familie und dass ich nicht, glaube ich, drohe abzuheben. Gut, bitte erinnere mich, sollte es mal so sein.
In welchem Abstand? In zwei Jahren?
Du den Eindruck haben.
Du bist eigentlich zu alt, um abzuheben, da hast du gesagt, zu viel Erfahrung. Auf der anderen Seite muss man sagen, hast du ja einen Preis gewonnen als bester Nachwuchsdarsteller im Filmfestival Montclair für diese Rolle. Ich meine, bester Nachwuchsdarsteller.
Also, Breakthrough Artist sozusagen. Und da dachte ich, es ist doch noch sehr viel möglich. Genau,
ja. Du stehst auch auf der Bühne wirklich schon seitdem du 10 Jahre alt bist. Und es war deine Mutter, die dich angemeldet hat. Warum? Wo kam das her?
Ich glaube, meine Eltern haben relativ schnell gemerkt, dass der Junge auf die Bühne muss. So.
Weil du so ein ADHS-Kind warst oder so, hippelig?
Würde
oder?
Man heute bestimmt so diagnostizieren. Ja. Ich habe halt immer, egal wo wir waren im Urlaub, mir eine Bühne gebaut und habe dann alle gebeten zuzuschauen und habe dann meistens Zirkus gespielt. Das ging dann weiter in der ersten Klasse. Mich auf die Schulbank gestellt und ein Traube hat sich gebildet und ich habe gesungen und gespielt. Und ich glaube, mein Vater wäre sicherlich froh gewesen, wenn ich in seine Fußstapfen getreten wäre und Arzt geworden wäre. Der war Chirurg. Ja, ja. Aber ich glaube, die haben beide sehr schnell gemerkt, wir unterstützen ihn. Und dann hat meine Mutter mich angemeldet mit meiner Grundschullehrerin zusammen als Statist im Theater Magdeburg. Mhm. Und mein Vater hat dann später, als ich dann selber auch Stücke gemacht habe, Kulissen gefahren, hat die irgendwie abgeholt. Meine Mutter.
Also so als Vater, wie so ein Fußballvater, der sein Kind am Wochenende zum Fußballspiel fährt und am Rand steht.
Familienunternehmen. Meine Mutter hat mit meiner Schwester Eintrittstickets verkauft und Garderobe gemacht und sowas. Also es ist wirklich, es war dann so ein kleiner Familienbetrieb und wirklich unterstützend. Ich habe alle 2 Jahre ein neues Keyboard bekommen, das immer größer wurde und ganz viele Schauspielführer und auch Bücher für die Vorbereitung für die Schauspielschule mit Monologen und so. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich wünsche jedem und jeder und jedem Menschen solche Eltern, die einfach merken, wo sind die Interessen des Kindes und nicht irgendwie das Kind in etwas reinpressen, wo man sagt, das wäre doch gut für das Kind und das wäre eigentlich richtig, sondern das ist das Interesse und das zu fördern. Denn ich mache jetzt seit meiner Kindheit nichts anderes.
Das ist ein großes Glück, wenn man von den Eltern gefördert wird, von Anfang an. Absolut. Wenn die einfach sagen, mach, was du willst. Ja. Für die, die es haben, ist es so selbstverständlich, aber man hört von so vielen anderen, dass es da definitiv nicht so war. Immer nur Skepsis und mach mal lieber was Richtiges und so. Und das ist natürlich schon das ist ein Glück, oder?
Ein Glück und ein Geschenk, ja, absolut.
Hat dein Vater, der sehr früh gestorben ist, hat der noch miterleben können? Das Weiße Band? Nee, ne? Da war der schon lange nicht mehr am Leben, glaube ich, oder?
Viel zu früh.
Das war ja dein erster Film, ne? So, das Weiße
Band, dein erster großer Film. Meine Mama hat das noch mitbekommen und hat es auch mit, die auch jedes Jahr die Oscars geguckt hat und hat natürlich dann auch, als ich bei den Oscars war und dann habe ich bei der ARD irgendwie mal in die Kamera gewunken und das war ein wohliges Gefühl. Und aber mein Vater hat noch mitbekommen, wie ich auf die Schauspielschule gekommen bin und ist dann aber, als ich in der zweiten Klasse war, in der Schauspielschule viel zu früh verstorben. Ja.
Keyword hast du auch immer gekriegt, auch deine musikalischen Ambitionen wurden auf jeden Fall gefördert. Mit welcher Musik bist du aufgewachsen? Kanntest du Gundermann damals? Ich habe ja durch den tollen Kinofilm erst Gundermann für mich entdeckt, habe dann aber auch erfahren, viele, die auch im Osten groß geworden sind, selbst die kannten den gar nicht. Andere wiederum sagen, das kann gar nicht sein.
Ja. Ich kannte ihn nicht, meine Eltern haben das nicht gehört, sozusagen. Und ich habe auch durch den tollen Film erst ihn kennengelernt. Und dann gibt es auch im Theater in Dresden gibt's auch eine Gundermann-Revue, so ein Abend, sehr schöner Abend. Und das kannte ich nicht, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen Modern Talking, Sandra. Also als Kind hat man ja noch keinen wirklichen Musikgeschmack. Man findet, dass dieses Bubblegum-Pop, das findet man irgendwie toll.
Gehört doch auch dazu.
Gehört auch dazu. Ja, und bis ich dann später, nach der Wende, wo es auch andere Platten, ich habe sehr früh Roxette gehört. Das war, glaube ich, meine erste wirkliche, bewusste Lieblingsband und auch meine erste Platte, Look Sharp. Nach wie vor mein Lieblingsalbum von Roxette. Und dann hat sich aber mein Musikgeschmack doch besser entwickelt und ich bin großer Radiohead-Fan, Björk-Fan geworden und so. Aber ich bin aufgewachsen, glaube ich, und man hatte ja so, es gab im Osten so Quartett, hieß das, so kleine Singles mit je zwei Liedern auf jeder Seite.
Auf und jeder Seite zwei Lieder.
Also genau.
Vier Lieder.
Es war so vier Lieder.
Oh, eine Mischung zwischen Single und EP fast
schon. Richtig.
Da habe ich noch nie von gehört.
Ja, das gab es auch nur im Osten. Das gab es im Osten, weil im Osten gab es ja auch so, weiß nicht, wie viele Künstler es geschafft haben. Es gab auch nicht Alben, wie man sich das vorstellt, wie sie eigentlich gedacht waren, sondern Kompilationen, wie sie, die Ossis, die Ostplattenfirmen das dann haben so wie eigene Best-of-Platten gemacht von Künstlern und Künstlerinnen. Und daran erinnere ich mich, da hatte ich eben The Other Ones zum Beispiel, die erste Band von Johnny Climac, der jetzt die für Babylon Berlin
macht, mit Tom Tykwer zusammen.
Mit Tom Tykwer die Musik macht. The Other Ones waren eine Band, die ich gehört habe, Modern Talking, Sandra.
Ach, das ist sehr schön. Eigentlich wolltest du ja sowieso Popstar werden, ne? Also bevor du nochmal Schauspieler werden wolltest und Oscar gewinnen wolltest, wolltest du eigentlich lieber Popstar werden.
Absolut. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das ad acta gelegt habe, aber ich glaube, das, als ich das mal in einem Interview mit einem renommierten Jazz-Schlagzeuger gesagt habe, da hat er nur den Kopf geschüttelt, wie kann man Popstar werden wollen und ja so naiv sein. Und jetzt merkt man, dass dieses... ich glaube, ich mit der Musik Geld verdienen, Musik zu machen, Musik immer einbinden in irgendwelche Projekte, das macht einen glücklicher, weil es ist etwas nachhaltiger als vielleicht der schnelle, kurze Single-Erfolg.
Ja. Also du hast doch mal Solo-Projekt gehabt, aber letztendlich wurde daraus diese Band Woods of Burnham, mit der du auch regelmäßig unterwegs bist, ein richtiges Musikprojekt, die teilweise auch bei deinen Theaterprojekten mit dabei sind. Und deine Mitmusiker, das sind dann vier aus der Band Polarkreis 18, die kennen wir von damals von Allein Allein. Woher kanntest du diese Jungs? Ich habe kurz überlegt, zusammen zur Schule gegangen, wie es sich so ergibt. Nee.
Es ist so, dass ich einen Polarkreis 18 haben, bevor sie diesen riesen Durchbruch hatten, eine rare CD verteilt bei ihren Konzerten, die sie im Home-Studio aufgenommen haben. Und ein guter Freund von mir und Kollege hat mir diese CD geliehen und ich hatte mir damals vom Weißen Band ein Auto gekauft. Und in diesem Auto war diese CD und ich hatte abends Probe im Theater und kam nach der Probe auf den Parkplatz und das Auto war nicht mehr da.
In Dresden.
In Dresden, genau. Okay. Das Auto wurde gestohlen und diese CD im CD-Fach. Und dann tat mir das so leid, weil das ja so eine rare CD war. Und dann habe ich gesagt,
und wertvoller als das Auto war.
Das Auto war fast zweitrangig. Die CD, was machen wir mit der CD? Wie kriegen wir die CD wieder? Und dann habe ich die Band einfach angeschrieben, weil ich wusste, es ist eine Dresdner Band. Und die haben das Weiße Band gesehen und haben dann gesagt, hol dir doch die CD persönlich bei uns vorbei. Und ich war total nervös. Oh, wow, eine professionelle, große Band, Nummer 1-Hit. Die kennenzulernen. Und dann bin ich zu ihrem Proberaum gefahren, habe die Band kennengelernt, habe mich mit denen angefreundet. Und dann gab es eben eine Konzertreihe, wo mir Musiker fehlten. Und sie haben gesagt, du, wir gehen eh bald auf Tour und es ist cool, Live-Erfahrung wieder zu kriegen. Wir unterstützen dich. Und dann haben eben ein paar von den Jungs mich unterstützt und das hat so gut geklappt, dass wir gesagt haben, wollen wir das nicht als Nebenprojekt machen? Und jetzt ist es eigentlich ihr Hauptprojekt geworden. So, und es sind nicht, der Keyboarder damals von Polarkreis ist nicht mehr Teil unserer Band. Dafür haben wir jetzt einen tollen Keyboarder aus Hamburg und sind noch drei von. Aber es ist jetzt, mein Gott, uns gibt's ja auch schon seit fast 12 Jahren. Ja.
Das klingt gar nicht so viel, seit fast 12 Jahren. Das ist doch gar nicht so viel wie 12 Jahre. Ja. Ihr wart auf jeden Fall, war ich ganz überrascht zu sehen, beim ESC-Vorentscheid wart ihr mal mit dabei.
Ein Kapitel, was ich gerne
verschweige.
Einmal im Netz, es ist immer, nein, es war wirklich, aber das war...
Ich kann dich beruhigen, ich habe es mir nicht angeguckt.
Wenn wir vom Popstar sprechen, war das wirklich heilsam zu merken, das möchte ich nicht.
Weil?
Also, wie die Mechanismen dort sind, wie das funktioniert. Ich meine, wir hatten auch ein Lied ausgesucht, was fluffig war, aber was meine Stärke als Sänger überhaupt nicht. Mhm. Also das war zum Beispiel, ich bereue das richtig im Nachhinein. Wir hatten noch eine Ballade als zweite Wahl. Ja. Wir haben uns dann aber für den Pop-Song entschieden.
Lift Me Up from the Underground.
Ein super Song, aber der... Es war wirklich, wenn ich das jetzt so zwischen peinlich und es war aber so ein Kapitel, es war wichtig, dass ich das erleben durfte, um zu wissen, was möchte ich denn eigentlich wirklich. Ja.
Das glaube ich. Dann gab es einen Titelsong von Honig im Kopf von Til Schweiger, der Film. Mhm. Damit warst du wahrscheinlich schon glücklicher. I'll Call Thee Hamlet.
Also
warst du schon glücklicher. Bei
Til Schweiger Film ist ja immer die Plattform, die man als Musiker, der ist ja sehr musikaffin und ich glaube, dass sein Fahrer damals uns entdeckt hat in einer Spotify-Playlist oder so und hat dann gesagt, Till, hör dir mal diesen Song an, das passt total zu der Stimmung des Films. Und dann hat Till sich sofort gemeldet bei unserem Management und hat gesagt, ey, habt ihr da Lust? Und das ist natürlich super, weil es ist natürlich immer wichtig, dass Musik auch gehört wird, genauso wie dass Filme gesehen werden. So. Und manchmal muss man sich eben auch ins Gespräch bringen.
Ja. Und in Babylon Berlin war dann irgendwann auch einen Song, Du bist alles.
Genau.
Passte natürlich auch mit deiner Rolle, dem Gräf, dem Polizeifotografen, ja, den du da spielst.
Ja. Ja.
Der Name Woods of Burnham, der bezieht sich auf den Wald von Burnham aus Macbeth von Shakespeare. Macbeth, genauso wie Hamlet, begleitet dich seit jeher. Mhm. Das ist natürlich auch eine große Leidenschaft. Du spielst sowohl Hamlet als auch Macbeth. Mhm. Du inszenierst es. Also Macbeth ist eigentlich dein Leben. Obwohl so viel Aberglaube rund um Macbeth existiert.
Ist vielleicht mehr mein Leben als Macbeth. Aber, ja.
Ich meine nur, weil immerhin der Name Woods of Burnham natürlich.
Genau, das stimmt.
Das ist
das stimmt,
dadurch, dass du auch Musik machst im Schatten von Macbeth. Allein das Aussprechen des Titels Macbeth. Bist du auch einer, der so wirklich auf diesen Aberglauben hört? Alleine das bringt Unglück. Den haben Macbeth. Ich habe ihn jetzt mehrfach ausgesprochen. Ja. Noch ist die Decke über uns nicht zusammengestürzt.
Ja.
Aber du wirst vorsichtig sein, wenn du dieses Gebäude verlässt.
Es fällt
ein Klavier vom Himmel vielleicht.
Es ranken sich viele Dinge darum und ich finde das spannend, als ich mal eine Geschichte gehört habe, dass es angeblich die Hexen sind, die sich rächen, weil sie benutzt wurden von Shakespeare.
Englischen Hexen hieß es damals, ne? Die sind sauer, dass man echte Zaubersprüche verwendet
und sie sozusagen benutzt. Und ich glaube, dass sowohl die Hexen vielleicht auch als auch Shakespeare merken, dass ich respektvoll mit seinem Stoff und mit dem ganzen Thema umgehe. Und das gibt mir die Kraft, auch manchmal den Titel auszusprechen, weil es ja auch oft auch gesagt wird im Stück. Also kannst ja nicht einfach...
Auch wieder wahr.
Und trotzdem bin ich sehr respektvoll und auch sehr abergläubisch im Theater. Aber ich sag den Titel schon sehr oft. Und toi, 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 das ist ja Holz hier, ist noch nichts passiert.
Also du gehst nicht so weit, dass du vom schottischen Stück oder dem schottischen König sprichst, wie das ja viele Darsteller, die Angst vor diesem Fluch haben, machen. Ja, Also so weit würdest du nie gehen.
So weit würde ich nicht gehen, aber trotzdem respektvoll.
Ich meine, die Gefahr ist, und es geht ja vor allem darum, dass man es nicht in der Nähe des Theaters sagt. Nun sind wir Luftlinie, wirklich nicht weit entfernt vom BE, vom Berliner Ensemble.
Ja.
Aber vielleicht traust du dich ja trotzdem, diesen Spruch, um den es eigentlich geht, Das ist nämlich der Hexenspruch schlechthin mit den Unheilsschwestern. Vielleicht kannst du uns den einfach trotzdem mal lesen. Wir riskieren es jetzt einfach mal. Ist klar, wenn heute irgendwas schief läuft, sind wir morgen in der Zeitung. Ne?
Unheilsschwestern, Hand in Hand, ziehen wir über Meer und Land. Rundum dreht euch so, rundum. Dreimal dein und dreimal mein und dreimal noch, so macht es neun. Still, der Zauber ist geknüpft.
Ja, das war jetzt nicht gerade wie der Hexe gesprochen, natürlich.
Aber die Zahl 3 ist zum Beispiel auch eine sehr wichtige Zahl in der Dämonologie, die damals, also der König, für den das geschrieben wurde, für den Shakespeare das geschrieben hat, der war großer Fan, sage ich mal so, oder von Hexenkult, beziehungsweise er hat dagegen gekämpft und hat ein Buch geschrieben über die Dämonologie und über die Hexen. Und deswegen, um eben ihm etwas zuzuspielen, hat eben Shakespeare überhaupt diese Hexen mit reingebracht in das Stück. Und weil das wurde er dem König persönlich vorgespielt und ist auch sehr vieles im Stück wurde umgewandelt nach, es ist ja wirklich nicht basierend auf wirklichen Ereignissen, also auch was Macbeth angeht und Banquo und auch die Blutrünstigkeit und so weiter und so fort. Und das hat er aber alles gemacht, weil man natürlich auch wusste, das war ein Auftragswerk für den König sozusagen. Mhm. Und ja, und die Zahl 3 spielte da auch eine große Rolle. Deswegen ist das auch in diesem Zauberspruch sehr oft. Und es sind 3 Hexen. Und ja, bei uns sind es zum Beispiel 4, was zum Beispiel auch vielleicht ganz gut ist, um da um die Zahl 3 herumzukommen.
Das stimmt. When shall we 3 meet again? And thunder, genau. Lightning, or rain. Das weiß ich noch aus. Genau. Ich glaube, ich habe es privat mal gelernt, als ich irgendwie Englisch-Freak war. Hm. When shall we 3 meet again? And thunder, lightning, or rain. Ja. When the hurly-burly comes. Wie heißt es auf Deutsch eigentlich? Dieses when the hurly-burly comes. Wirklich?
Ja,
es ist so ein klassische, das könnt ihr doch nicht streichen.
Es ist wirklich eigentlich...
Warum?
Das ist, ja, weil es die Fassung hier ist etwas anders, sage ich mal so, und auch die Bedeutung der Hexen, die bei uns auch nicht Hexen heißen, sondern Unheilsschwestern, so wie es auch im Original heißt, Weird Sisters. Es ist nicht so, dass es, wir erzählen das Stück nicht chronologisch und es ist nicht so, dass diese Unheilsschwestern sind nämlich omnipräsent an diesem Abend und eigentlich wie so ein Schatten Macbeth und flüstern ihn immer wieder Dinge ein oder zeigen ihn Bilder, die er sehen soll und so. Und dadurch war das nicht nötig zu sagen, wann sehen wir uns wieder, sondern sie sehen ihn die ganze, also sie sind die ganze Zeit da.
Okay, gut. Also du hast richtig deutsches Theater draus gemacht sozusagen.
Ich habe richtig verschlimmbessert, wie viele sagen würden, genau.
Ja, also sollte man Macbeth doch aus Versehen aussprechen, ist ja das einzige probate Gegenmittel, habe ich gefunden, vor die Tür zu gehen, sich 3-mal im Kreis zu drehen und die schlimmsten Flüche auszustoßen, die einem gerade so einfallen.
Ja, genau. Auch wieder 3-mal, siehst du?
Das ist alles genau. 3-mal. Was ist der schlimmste Fluch, den du kennst? Also ich meine, ich wüsste gar nicht jetzt, mir wird wahrscheinlich irgendwas Bayerisches jetzt
einfallen. Es gibt ein schlimmes Wort, was ich, das, ich finde alle Wörter, die mit Otze, also
Kotze.
Ich finde, Otze ist eine Wortschöpfung, die per se, die man nicht schön aussprechen kann. Und es gibt ein schlimmes Schimpfwort, was, glaube ich, das schlimmste Wort ist, was ich kenne, was man nicht so aussprechen kann. Ich möchte es jetzt nicht nennen.
Ja?
Es ist wirklich, aber was so rein sprachlich...
Wie fängt es denn an, mit welchen Buchstaben? V?
Mit F.
Ach so, mit F.
Ja.
Oder manche schreiben es auch mit V, vielleicht. Ja.
Aber es ist allein von der sprachlichen, es ist wirklich ein Wort, was grausam, was fürchterlich ist. Es ist ein fürchterliches Wort. Und das finde ich, es gibt viele Menschen, die das dann gebrauchen als schlimmstes Wort, wenn sie wirklich fluchen wollen oder irgendwas oder jemanden.
Ja,
so, ja.
Okay, nein, wenn wir jetzt gleich hier das Gebäude verlassen, werden wir das nicht machen.
Ja.
Ja, wobei es gibt den Spruch, mach it, Otze. Das ist mal oder? Wo, ich weiß nicht, das ist, bezog sich auf einen Fußballtrainer, einen deutschen Fußballtrainer.
Ja, das kann natürlich
sein. Ich glaube, Frank Ordenewitz oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagte, der wurde eingewechselt, sagte, mach it, Otze. Irgendwie sowas. Machet.
Aber das Machet ist ja schon schön. Das ist schön.
Naja, das Machet ist ganz
sprachlich feiner.
Ja. Also, das mit diesem Macbeth-Aberglauben ist natürlich letztendlich totaler Blödsinn. Und dennoch in der Geschichte dieses Stücks ist es ganz erstaunlich, was alles passiert ist. Und wenn wir gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, John Gielgud, das ist ja noch einer, den Hätten wir beiden fast erleben können. Ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist. Aber
ich habe ihn in den 90ern in Prosperous Books gesehen.
Du hast ihn gesehen sogar.
Nicht live gesehen. Also nicht, ich habe den Film gesehen. Den Film. Und ihn dann entdeckt und, ja, und habe auch einige Sonette von ihm gehört, die aufgenommen wurden. Und das ist schon auch nochmal...
Und da gab es aber eine Inszenierung, die er wohl auch gemacht hat. Mhm. Und da sind drei Schauspieler ums Leben gekommen und ein Kostümbildner hat nach der Premiere auch noch Selbstmord begangen. Also da kann man sagen, also das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Das ist merkwürdig,
also, oder?
Ja.
Also ja. Und da das jetzt nicht 200 Jahre zurückliegt, würde ich sagen, okay, da ist was dran an dieser Geschichte tatsächlich.
Interessant wäre, was, wie diese Produktion gelaufen ist und, und woran diese Schauspieler da gestorben sind. So, also, aber ich habe einige von diesen Geschichten gehört. So.
Ich weiß, es gibt einige. Selbst bei der Premiere ist, glaube ich, der Typ, der die Lady Macbeth gespielt hat, damals haben es Männer noch die das Frauen noch gespielt.
Das war das Erste.
Da fing's an. Deswegen musste Shakespeare selber bei der Premiere, glaube ich. Nur, das kann natürlich auch irgendwo erfunden sein, oder?
Absolut.
Also ich meine, das ist so lange her. Das kann natürlich alles erfunden sein.
Wenn ich eins gelernt habe in Hollywood, Geschichten sind sehr, sehr wichtig. Ob sie wahr sind, ist völlig wurscht.
Ja. Das gilt aber auch, glaube ich, sogar für unseren Kulturkreis. Oft ist die Geschichte mehr wert als die Wahrheit.
Ja.
Weil sie das Leben manchmal auch schöner macht.
Ja,
oder vielleicht auch besser erklärt oder sowas.
Natürlich,
Also insofern, die Wahrheit ist überbewertet.
Ja.
Ich hoffe trotzdem, ein bisschen von dem, was du erzählt hast, hat gestimmt jetzt hier heute.
Wer weiß. Achte darauf, was ich dreimal erzählt habe.
Christian Friedl, wie schön, dass wir hier zusammengekommen sind.
Ja. Es hat mich sehr
richtig
gefreut.
Toll. Ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Geht es denn jetzt mit internationalen Produktionen weiter direkt? Du bist natürlich jetzt ganz oben auf der A-List.
Die A-List, das ist...
A and a half list. Zwischen A und B.
Zwischen A und B vielleicht. Aber ich drehe jetzt als nächstes eine internationale Produktion. Ich bin Teil der neuen Staffel von The White Lotus. Übernächste Woche fliege ich dann nach Thailand. Und darauf freue ich mich sehr. Sein erstes Projekt sozusagen, wo ich auch vor der Kamera und mit dem Team alles auf Englisch sozusagen. Ich habe einen tollen Kurzfilm gedreht mit Jonathan Berlin, auch schon auf Englisch. Aber das ist jetzt sozusagen die erste große Serie und ist eben auch in den USA ein Riesenerfolg, diese Serie. Also und ich bin sehr gespannt und sehr aufgeregt.
Es war ein großes Vergnügen.
Sehr, sehr beruht auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank.
Dann toi 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 für die Oscars, für euren Film, bester internationaler Film. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen. Oder sagt man, naja, es hat mit dem Golden Globe nicht geklappt. Das ist ein schlechtes Zeichen.
Nee, ich glaube, die Oscars sind für alle Überraschungen gut.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt.
Dann bis bald.
Bis bald.
Talk mit Tees.